Schön, den ersten Gottesdienst in diesem Jahr auf diese Weise zu starten. Vielen Dank an euch Musiker, vielen Dank an die Schauspieler, die den Gottesdienst mit dem Theaterstück bereichert haben. Wer weiß, was da steht? Wer hat's gesagt? Shalom Lecha, richtig. Es gibt ein paar unter uns, die Hebräisch lesen können, das weiß ich. Und ein paar, von denen ich es auch nicht wusste. Shalom Lecha, so würden wir es mit unseren Buchstaben schreiben. Was heißt das? Friede sei mit dir. Genau, Friede sei mit dir. Das ist ein Gruß, den so oder auch nur Shalom die Juden heutzutage einfach beim Begrüßen und bei der Verabschiedung sagen. Wir sagen vielleicht, hallo, wie geht's? Und die sagen, Shalom, Shalom Lecha oder sowas in der Art. Und die ökumenische Arbeitsgemeinschaft Bibellesen hat dieses Wort Frieden, das für die Juden, für die Araber übrigens auch, die begrüßen sich auch auf ganz ähnliche Weise, hat dieses Wort, ich würde mal sagen, zum christlichen Wort des Jahres 2019 gemacht. Die Jahreslosung ist ja heute mehrmals angeklungen. Suche Frieden und jage ihm nach. Darunter steht dieses Jahr 2019. Und damit wird einer der zentralsten Begriffe der ganzen Bibel für dieses Jahr aufgegriffen. Und das ist gut. Und darum wollen wir uns heute etwas näher mit diesem Frieden, mit dieser Jahreslosung als Ganzes befassen. Und es gibt ja mindestens zwei Wege, über die man sich jetzt dieser Jahreslosung nähern kann. Man kann das Wort Shalom, Frieden, rausgreifen und dieses Wort ganz eng betrachten und darüber predigen. Und der andere Weg ist über den Kontext dessen, wo dieser Psalm drinsteht. Und da wir in unserer heutigen Gesellschaft dazu neigen, einzelne Worte oder einzelne Sätze aus dem Kontext zu reißen und sie auch mit externen Inhalten zu füllen, das lernen wir ja aus unserer Politik, das machen die da laufend, habe ich mich für den anderen Weg entschieden. Also für den zweiten und einmal den Kontext zu betrachten, in dem diese Jahreslosung steht. Darum die erste Frage an euch. Wer weiß, wo diese Jahreslosung denn zu finden ist in der Bibel? Psalm 34, 15b, muss man dazu sagen. 15b, es ist noch nicht mal der ganze Vers. Und die zweite Frage, wer hat diesen Psalm geschrieben? David. Kann man immer raten, ist zu 70% richtig. David, der König, der größte König wahrscheinlich Israels, hat diesen Psalm geschrieben. Und wenn ich jetzt fragen würde, vor welchem Hintergrund oder nach welchem Ereignis er diesen Psalm geschrieben hat, da wird das wahrscheinlich schon etwas dünner werden bei unserem Wissen. So war es bei mir zumindest. Darum habe ich mir den Psalm durchgelesen, den Kontext aus 1. Samuel, wo berichtet wird, was vorher passiert ist. Und es war so, dass David zu der Zeit, wo er diesen Psalm geschrieben hat, in einer ganz und gar nicht friedvollen Zeit verfasst hat. Er wurde von Saul, dem amtierenden König, verfolgt. Er wollte ihn umbringen. Also dachte sich David, in seinem Land bin ich nicht sicher, also fliehe ich in ein feindliches Land, auf feindliches Territorium, wo Saul keinen Zugriff hat. Er flieht also zu den Philistern und dort leider schnappen ihn die Soldaten des dortigen Königs. Sie bringen ihn vor den König und es ist jetzt total ungewiss, was mit David passiert. Denn obwohl Saul ihn verfolgt, wussten alle Länder drumherum, dass David ein erfahrener und erfolgreicher Kriegsmann ist, dass er große Schlachten geschlagen und auch gewonnen hatte. Und jetzt wird er zum König der Philister gebracht. Und was macht David? Davon kann man halten, was man will. Er stellt sich einfach verrückt. Er stellt sich verrückt, liegt auf dem Boden, lässt Sabba in seinen Bart laufen. Das war damals ein Unding. Sowas würde kein Mann machen, der bei Trost war. Und der König guckt sich den Typen an und sagt zu seinen Soldaten, hey, was bringt ihr diesen Verrückten zu mir? Habe ich nicht schon genug Verrückte in meinem Land? Bringt ihn weg, ich will ihn nicht mehr sehen. Und so gelangt David in Freiheit und schreibt, nachdem er seine Freiheit wiedererlangt hat, diesen Psalm. Mehrere Verse, wovon dieser Vers der Jahreslosung nur ein kleiner Auszug ist. Und weil David davon ausgeht, dass seine eigene Beziehung zu Gott der Grund für seine Rettung war, fordert er seine Leser, die Leser dieses Psalms, auch dazu auf, in diese Beziehung einzutreten. Und darum lasst uns jetzt mal die Verse, die direkt vor und nach der Jahreslosung stehen, zusammen lesen. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Also genau das, was wir gerade auch gesungen haben, was unser Wunsch ist. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist der gesamte Vers der Jahreslosung. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Und damit sind wir, wie gesagt, beim Kontext der Jahreslosung 2019 angekommen. Die Jahreslosung, dieser kleine Auszug, ist eingebettet in den Rat von König David zu langem und erfüllten und glücklichem Leben. Da drin steht dieser Vers. Und der Ratschlag besteht nicht nur aus dem Inhalt der Jahreslosung, sondern aus mehreren Teilen. Vorher haben wir gelesen, erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Das ist der erste Teil dieses Ratschlags. Der zweite ist, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Es geht weiter, halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Und der vierte und letzte Rat ist die Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach. Diesen Ratschlag erteilt David seinen Lesern, seinen jungen Leuten, an die er diesen Psalm richtet. Und durch die Einhaltung dieser Ratschläge kommt etwas zum Ausdruck. Dadurch kommt nämlich ein Lebensstil zum Ausdruck, der Gott ehrt, der das tun möchte, was Gott wichtig ist. Es sind nur einige Teile, die beispielhaft diesen Lebensstil ausdrücken. Und wenn das unser Wunsch ist, wenn das unser Wunsch ist, wie David es uns wünscht, dann stehen wir auf Gottes Seite. So lehrt es David in diesem Psalm. Dann stehen wir auf Gottes Seite und er hat ein offenes Ohr für uns. Er hilft uns in den Situationen, in denen wir uns gerade befinden. Und schauen wir jetzt doch mal auf das Wort Frieden. Frieden ist kein Wort, das wir nicht kennen. Es ist in der heutigen Zeit sogar ganz aktuell, weil es so oft gerade keinen Frieden gibt. Frieden kann aber gerade im Hebräischen ganz unterschiedlich gefüllt sein, mit ganz unterschiedlichen Bedeutungsnuancen verwendet werden. Und jetzt ist die Frage, was meint David eigentlich hier? Was meint er in der Jahreslosung, wenn es um Frieden geht? Von welchem Frieden spricht er hier eigentlich? Und um diese Frage zu beantworten, wäre es natürlich hilfreich zu wissen, wie die Autoren im Alten Testament das Wort Shalom eigentlich benutzen? Benutzen Sie es alle so, wie wir es vielleicht denken? Oder haben Sie auch andere Möglichkeiten, dieses Wort einzusetzen? Und jetzt mute ich euch etwas zu, in der Hoffnung, dass ihr jetzt Anfang des Jahres nach ein paar Tagen Urlaub noch ganz frisch seid und lernen wollt, etwas aufnehmen wollt. Und ich gehe jetzt einfach mal mit euch die Bedeutungsvarianten durch, die deutschen Übersetzungsvarianten für das hebräische Wort Shalom, die wir im Alten Testament finden. Es kann aufblühen bedeuten, also aufblühen im Sinne von wirtschaftlich oder sozial. Es geht einem einfach immer besser. Es wird von Israel gesagt, wo sie im Land Kanaan leben, anfangen dort zu leben und aufblühen. Es kann Unversehrtheit bedeuten. Viele von euch kennen wahrscheinlich Jitro, den Schwiegervater von Mose. Und nachdem Mose diese Begegnung am brennenden Busch hatte und weiß, so, ich muss jetzt nach Ägypten zurück, geht er zu seinem Schwiegervater Jitro und bittet ihn, gehen zu dürfen. Passt nicht in unser Bild. Mose, der große Führer, bittet diesen unbedeutenden Schwiegervater, gehen zu dürfen. So war das damals. Und Jitro sagt, geh in Frieden. Das heißt, komm in Frieden dort an. Er hatte eine lange Reise vor sich. Unversehrtheit. Es wird aber auch, und das hatte ich ja anfangs erwähnt, einfach nur als Gruß benutzt. Shalom. Oder an manchen Stellen merken wir gar nicht, dass dieses Wort vorkommt. Zum Beispiel Josef hat ja erstmal diesen tollen Mantel von seinem Vater geschenkt bekommen und seine Brüder nicht. Sie werden schon sauer, fangen an, ihn zu hassen. Und dann hat Josef noch diese komischen Träume, die besagen, dass seine älteren Brüder sich irgendwann vor ihm verbeugen werden und ihn huldigen. Und dann hassen sie ihn. Und dann steht da im Hebräischen, und sie konnten ihm nicht mehr Shalom sagen. Im Deutschen heißt es einfach, sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Es ist also auch eine Grußformel. Es wird auch mit Wohlergehen übersetzt. Wenn jemand fragt, wie geht es dir, dann hat er auf Hebräisch gesagt, wie steht es um dein Shalom? Wie steht es um dein Shalom? Also wir merken in unserer deutschen Übersetzung gar nicht, dass da von Frieden die Rede ist, weil das einfach umgangssprachlich ist für einen Gruß oder für die Frage, wie geht es dir? Das Fünfte, das ist das, wie wir es, würde ich mal sagen, am häufigsten benutzen, Frieden im öffentlichen oder im privaten Bereich, also kein Krieg, kein Streit. Das ist auch eine Variante. Die sechste, die war mir auch total neu, ist von Freundschaft. In Jeremia 20, Vers 10 steht, alle meine Freunde trachten nach meinem Leben oder so ähnlich. Ich habe den Wortlaut nicht mehr im Kopf. Im Hebräischen steht da, alle, die um mein Shalom bemüht sind. Alle, die um mein Shalom bemüht sind. Also alle meine Freunde, die, die mir Shalom wünschen, die, die wollen, dass es mir gut geht, das sind meine Freunde. Und so wird das Wort Shalom auch benutzt. Und zuletzt, das Letzte ist Heil. Für uns ein sehr beladener Begriff. Ein Begriff, den wir heute aber auch so in unserer Umgangssprache gar nicht mehr gebrauchen. Im Hebräischen war damit die Gottesgemeinschaft an sich gemeint. Und der Segen, der daraus fließt, zum Beispiel viele Kinder, Wohlstand und all sowas zählt zu diesem Heil dazu. Puh, geschafft. So, und jetzt aber natürlich die knifflige Frage, welche Übersetzung davon würden wir jetzt in diesen Kontext, in den Kontext der Jahreslosung und in den Kontext des ganzen Psalms hineinlesen? Und ich weiß noch, in meiner Zeit des Studiums, wo ich Exegesen schreiben musste und dann bei so einer Wortstudie, so nennt man das, wo man überlegt, wie kommt das Wort alles in einem Buch oder in der ganzen Bibel oder im Alten Testament vor, das alles erarbeitet habe und dann entscheiden musste, okay, aber was genau ist es jetzt? Warum das und nicht das? Warum sieben und nicht fünf? Was auch immer. Und da muss man jetzt genau in den Text reinschauen und gucken, welche Hinweise gibt es denn im Text, die für eins oder vier oder sechs sprechen oder was auch immer. Und ich denke, es gibt zwei ganz offensichtliche Hinweise im Text. Der erste Hinweis ist, der Vers steht innerhalb dieses Ratschlags von David zu einem langen und erfüllten und glücklichen Leben. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Dieser Rat soll zu erfülltem und langem Leben führen. Welche Bedeutung von Shalom könnte es sein? Und der zweite Ratschlag ist, dass es ganz konkret darum geht, negatives Reden zu vermeiden und Handeln an den Tag zu legen, das nicht schadet, sondern gut für den anderen ist. Zwei ganz wichtige und praktische Hinweise, die mich dazu veranlasst haben zu sagen, es ist nicht eins davon, sondern zwei. Zwei Varianten, zwei Gedankenstränge, die David hier mit Shalom eigentlich meint. Und wir können jetzt sagen, ha, da machst du es dir einfach, du wolltest oder konntest dich nicht entscheiden, darum nimmst du einfach zwei. Aber ich glaube, wenn wir in unserer Muttersprache kommunizieren, machen wir das ganz oft intuitiv genauso. Genauso, wir sind nicht engstirnig auf eine Bedeutung des Wortes fokussiert, sondern wir kommunizieren manchmal ganz bewusst zweideutig oder auf mehreren Ebenen. Wenn ich zum Beispiel sage, im Keller ist es dunkel, was meine ich dann damit? Dann meine ich tatsächlich, im Keller ist es physisch dunkel, aber damit kommt auch ein Stück weit meine emotionale Auffassung oder meine emotionale Handlung zu diesem dunklen Keller zum Tragen. Ich habe Angst, in diesen dunklen Keller zu gehen. Also ich sage, der Keller ist dunkel und ich meine eigentlich mindestens zwei Ebenen dieses Wortes dunkel. Und genau so macht das David hier meiner Meinung nach auch. Und das Erste, wovon er hier spricht, ist, glaube ich, Punkt 5. Der Frieden im Persönlichen, der Frieden im privaten Bereich, vielleicht auch im öffentlichen Bereich, je nachdem, in welchem Bereich wir mehr unterwegs sind. Anderen nichts Böses, sondern Gutes zu tun. Nichts zu sagen, was ihnen schadet, sondern etwas zu sagen, was ihnen gut tut. Das spricht von einer von einem zwischenmenschlichen Frieden, wo der Friede zwischen zwei Leuten, zwei Parteien oder wem auch immer, auf jeden Fall zwei Seiten, aufrechterhalten wird. Und interessant ist es, dass bei der Jahreslosung suche Frieden und jage ihm nach, nicht steht, suchet Frieden und jagt ihm nach, sondern suche Frieden und jage ihm nach. Im Singular. Die einzelne Person wird angesprochen, kein Kollektiv oder beide Gruppen. Im Singular, nur eine Person wird angesprochen, obwohl zu einem Streit, zu einem Krieg immer zwei Seiten gehören, spricht David hier im Singular nur eine Gruppe an. Du suche Frieden und jage ihm nach. Ganz interessant. In den Briefen im Neuen Testament zum Beispiel schreibt Paulus ganz oft an die Gemeinde an sich, nicht an einzelne Leute, sondern trachtet danach das. Und da spricht er die ganze Gemeinde an. Hier aber anders. Hier spricht David im Singular. Es geht um mein persönliches, um mein ganz persönliches Eintreten für diesen Frieden. Es geht um mich und nicht um den anderen, um die anderen, um irgendwen, sondern ganz konkret um den Frieden und mich. Was ist mein Beitrag dazu? Was ist mein Beitrag dazu in meiner Familie? Was ist mein Beitrag dazu in meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz und natürlich auch in unserer Gemeinde? Was ist dein Beitrag zum Frieden in unserer Gemeinde? So kann man jede andere Ebene, auf der wir unterwegs sind, auch da hineinlegen und diese Frage stellen. Was ist mein ganz persönlicher Beitrag zu diesem Frieden? Was bedeutet es für mich ganz persönlich im Jahr 2019, wenn es heißt, du suche Frieden? Eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Denn suchen kann ja etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. Oder man kann es unterschiedlich auslegen. Wenn ich zum Beispiel meinem 3-jährigen Sohn sage, such ein Auto. Er steht vor mir und weint und sagt, ich habe dieses Auto nicht gefunden, das ich jetzt gerade zu Weihnachten gekriegt habe. Dann sage ich, such doch mal in deinem Zimmer. Was macht er dann? Er geht, wenn das sein Zimmer ist, geht in sein Zimmer, stellt sich in die Tür, guckt so einmal durch den Raum und kommt zu mir und sagt, habe ihn nicht gefunden. Ist das ein Suchen? Für ihn anscheinend schon, für mich überhaupt nicht. Wer von euch schon mal seinen Autoschlüssel oder ein Portemonnaie oder irgendein wichtiges Dokument verloren hat, der weiß ganz genau, wie richtiges Suchen aussieht. Vor einigen Wochen haben wir mal das hier verloren. Wer weiß, was das ist? Ein Tipptoy-Stift. Die jungen Familien werden das kennen oder die von euch, die vielleicht schon Oma und Opa sind und das bei ihren Enkelkindern gesehen haben. Sowas Schönes hatte ich in meiner Kindheit nicht. Unsere Kinder haben das aber und das ist gut. Es ist ein Stift. Da gibt es so ein tolles Buch, da kann man diesen Stift anstalten. Dann kommt so ein Geräusch. Und dann schlage ich das Buch auf und tippe auf die verschiedenen Tiere oder Häuser oder Fahrzeuge und dann spricht der Stift mit mir. Ganz toll. Ihr könnt euch also vorstellen, dass unsere Kinder diesen Stift richtig gern haben. Und erst recht, wenn ein neues Buch gerade bei uns eingetroffen ist oder dieser Stift verloren ist. Und das war letztens bei uns der Fall. Und wir haben alle zusammen gesucht. Erst die Kleinen, die ganze Wohnung durchsucht, so wie sie halt suchen. Dann Ina alleine gesucht, ich alleine gesucht und dann habe ich mir irgendwie nochmal Gedanken gemacht bei einer Autofahrt und überlegt, hey, wenn Micha jetzt mit dem Stift durch die ganze Wohnung gelaufen ist, wo könnte er diesen Stift überall rein haben fallen lassen? Oder mit Nathan und Lia und ich habe mir da richtig Gedanken darüber gemacht, bin dann nach Hause gekommen und habe nochmal diese Varianten, die mir dann eingefallen sind, abgeklappert im Wäschekorb. Den macht Micha richtig gerne auf. Und wenn er dann zufällig den Stift in der Hand hatte, hätte er den ja reinfallen lassen können. Und so habe ich gesucht. Und ich denke, jeder von euch hat schon mal in seinem Leben eine ähnliche Situation gehabt, wo ihr die ganze Wohnung oder das ganze Auto oder den ganzen Reiseweg, den ihr gerade hinter euch gelegt habt, nochmal ablaufen musstet, weil ihr etwas verloren habt. Und das ist Suchen. So ein Suchen meint David hier an dieser Stelle. Und wenn wir dieses Suchen auf das Suchen nach Frieden übertragen wollen, was bedeutet das dann für dieses Suchen? Für mich bedeutet das, dass es mit einem Versuch noch nicht getan ist. Ein Gesprächsangebot, das ausgeschlagen wird, reicht meiner Meinung nach nicht, wenn wir David hier gerecht werden wollen, wenn wir dem, was Gott uns durch David sagt, gerecht werden wollen, oder? Ich muss mich hinsetzen und nochmal neu überlegen, wie kann ich es anstellen, dass der Frieden erhalten bleibt oder dass der Frieden wiederhergestellt wird. Ich muss danach suchen. Und das ist ein Prozess, der nicht mit einmal abgeschlossen wird. Wenn kein Streit vorliegt, bedeutet das, wie es in dem Psalm heißt, einfach negatives Reden und negatives Handeln abzustellen, aber nicht dabei zu bleiben, sondern Gutes zu tun. Frieden ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Streit. Frieden heißt, ich werde aktiv und proaktiv, damit dieser Frieden bleibt. Darum steht vorher auch Gutes zu tun. Es wird nicht nur gesagt, das Böse zu vermeiden, sondern auch in die andere Richtung zu gehen und Gutes zu tun. Und wenn ein Streit schon vorliegt, dann heißt es, dass ich da erst recht richtig aktiv werden muss und suchen muss nach der Lösung, die zum Frieden beiträgt. Und da nur eine Frage, wie sieht es da mit unseren letzten Gesprächen aus, die wir geführt haben? Und natürlich ganz wichtig, wie sieht es da mit unseren letzten E-Mails aus, die wir geschrieben haben? Haben sie zum Frieden beigetragen? Eigentlich eine ganz einfache Frage, oder? Aber doch ist es so schwer. Aber wie gesagt, dieser Friede im privaten oder öffentlichen Bereich ist, glaube ich, nur eine Dimension, an die David hier bei seinem Shalom denkt. Der zweite Hinweis, den hatte ich ja anfangs erwähnt, ist, dass er im Ratschlag zu langem und erfüllten Leben steht. Und für mich schreit das geradezu nach dem letzten Punkt, nach dem Punkt 7, nach dem Heil, nach dem allumfassenden göttlichen Shalom. Das, wovon man so oft liest, wenn über den Messias zum Beispiel in Jesaja gesprochen wird. Er wird das Heil bringen, er ist der Friedefürst. Dieser Frieden, dieses Heil, dieser göttliche Shalom ist hier auf jeden Fall auch mitgedacht. Und im Standardwörterbuch für Hebräisch, im Gesenius, für alle Hebräer hier unter uns, steht die Erklärung zum Shalom mit folgenden Worten. Da steht, dieser Shalom ist ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Krass, oder? Das wünschen wir uns doch. Ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Damit ist der Wunsch nach Frieden und Wohlergehen auf allen Ebenen und in allen Dimensionen unseres Lebens gemeint. Wenn wir das einmal runterbrechen, auf der vertikalen Ebene heißt das auf jeden Fall Frieden mit Gott. Und diesem Frieden gilt die höchste Priorität. Das ist der Frieden, um den es in der ganzen Bibel geht. Der Frieden zwischen Gott und mir. Und dieser Frieden ist das Fundament und die Grundlage für jede andere Art von Frieden, über die wir jetzt schon geredet haben und über die wir noch reden werden. Also das ist die vertikale Ebene zu Gott. Der Friede zwischen mir und ihm. Auf horizontaler Ebene ist das natürlich der Frieden mit meinen Mitmenschen und mit mir selber. Der Frieden mit den Menschen in meinem Umfeld und der Frieden mit mir. Mit dem, was mich ausmacht, mit dem, wer ich bin und was ich kann und was ich tue. Aber zu dieser horizontalen Ebene gehört genauso dazu Frieden in Institutionen, Strukturen und in der Gesellschaft. Das ist dieser Friede, der göttliche Shalom, der alle diese Ebenen durchdringen möchte. Gott möchte, dass Frieden auf allen Ebenen Realität wird. Wenn wir das mit anderen Worten sagen müssten, wäre das ganz kurz und knapp Himmel auf Erden. Himmel auf Erden, das ist die Realität des göttlichen Shaloms. Himmel auf Erden. Wenn wir uns vorstellen, und das ist eine Frage, die ich einfach mitgeben möchte für heute oder für die nächste Woche, wenn wir uns vorstellen, dass der Himmel tatsächlich mit all den Zuständen, die wir uns so aus der Bibel abgeleitet an die Zustände vom Himmel vorstellen und das jetzt tatsächlich hier auf diese Erde kommen würde und Realität wird, das ist jetzt die Frage, was würde es dann auf dieser Erde nicht mehr geben? Was würde es dann auf dieser Erde, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt nicht mehr geben? Und was würde es stattdessen geben? Himmel auf Erden, was würde es dann nicht mehr geben? Und was würde es stattdessen geben? Nehmt diese Frage mit. Vielleicht merkt ihr, dass euch da etwas triggert. Etwas in euch sagt, ey, das wird es dann nicht mehr geben und das ist mir eigentlich total wichtig. Dann denkt weiter drüber nach. Vielleicht ist das genau das, was Gott in diesem Jahr mit dir vorhat. Den Frieden auf dieser Ebene, in diesem Bereich anzugehen. Wir als Nachfolger Jesu sind dazu aufgefordert. Und das kann man nicht anders sagen. Wir als Nachfolger Jesu sind dazu aufgefordert, Frieden auf all diesen Ebenen zu suchen und diesem Frieden nachzujagen, wie es in der Losung heißt. Und nachjagen ist ja auch ein sehr ausdrucksstarkes Verb. Da geht bei mir sofort das Kopfkino an. eine Verfolgungsjagd. Der Superheld jagt irgendeinem Schurken nach. Beim ersten Versuch schafft er es nicht. Er leidet eine bittere Niederlage, aber er rappelt sich wieder auf und startet einen zweiten Versuch und schafft es. Die Geschichte von jedem Superhelden kurz zusammengefasst. Dieses Nachjagen, das Unerbitterliche, trotz Schadens weitermachen, das ist Nachjagen. Dieses Bild der Jagd greift David hier ganz bewusst auf. Es soll uns motivieren und es soll uns anspornen und zeigen, was er damit eigentlich meint. Und Jesus erneuert diesen Auftrag an uns, den Gott uns hier an dieser Stelle in der Jahreslosung durch David gegeben hat. Den erneuert Jesus im Neuen Testament, wenn es im Matthäusevangelium heißt, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wenn wir also dem Frieden nachjagen wollen, schon im letzten Jahr oder vielleicht ganz neu jetzt ab heute, dann sind wir in guter Gesellschaft. Denn Gott tut das genauso. Gott tut das genauso. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und wurde Mensch, um diesen Frieden zu ihm und den Frieden auf der Erde überhaupt erst möglich zu machen. Er ist der Erste, der Größte, der dem Frieden nachjagt. Und wir können uns in dieser Jagd anschließen. Und darum werden wir Söhne und Töchter Gottes genannt. In diesem Sinne ist die Jagdsaison ab jetzt eröffnet. Amen.